So, Moritz, jetzt sind wir hier schon mal im Zug. Du freust dich richtig, ne? Oder? Dass wir jetzt hier schon im Zug mal eine kleine Session machen?
Du, also vor allem freue ich mich über deinen Satz. Du, ich fange schon mal ein paar O-Töne ein. Also würdest du ja original am Radio arbeiten, ey.
Ein bisschen Atmo. Weißt du, schon mal ein bisschen,
schon mal ein bisschen Atmo mitnehmen.
Ein bisschen Atmo-Craven. Also wir sind jetzt hier wirklich tatsächlich im Zug und nerven Menschen, während wir diesen Podcast aufnehmen. Denn wir sind im Zug zu einer ganz besonderen Sendung, Moritz. Jetzt lassen wir die Katze einfach mal aus dem Sack. Wie ist die Sendung? Wie heißt die?
Es ist Luke Mockridge Sendung. Ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber es ist so ein, es ist ein bisschen wie Bundesvision Song Contest, aber mit Comedians. Wie heißt die denn, die Sendung überhaupt offiziell?
Luke heißt die. Nee, die heißt Deutschland lacht. Und hey, da nehmen wir euch mit.
Das ist
mit.
Nicht dein Ernst. Das heißt, nicht Deutschland lacht.
Doch, Deutschland lacht.
Ich rufe die Agentur an, die soll mich da ausbuchen, ey. Deutschland lacht.
Das geht leider nicht, das haben wir schon juristisch schon geprüft.
Ich bin ganz ehrlich, das klingt ein bisschen so, als hätte Hitler das organisiert. Das ist ein bisschen so Kraft durch Freude, Deutschland lacht. Das ist so eine Zusammenführung. Ja, nee, wenn die Soldaten von der Front nach Hause kommen, dann nochmal ein bisschen was Lustiges. Man muss ja wieder Trauma verarbeiten. Stalingrad, kennst du?
Da möchte ich mich von distanzieren. Ich freue mich auf die Sendung. Ich bin vertraglich dazu angehalten, hier die Fahne hochzuhalten. Und zwar eine Fahne ohne Hakenkreuz.
Und damit herzlich willkommen zu Talk ohne Gast, Freunde.
Wir melden uns später wieder aus dem Backstage. Tschüss.
It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Ja, herzlich willkommen. Wir sind jetzt mittlerweile im Backstage angelangt. Wir haben die Aufzeichnung gemacht von der Show.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind nicht im Backstage angekommen. Wir sind seit sehr vielen Stunden hier. Wir haben gerade 3,5 Stunden Sendung aufgenommen. Und jetzt sind wir nochmal im Backstage, um zu warten, bis der zweite Teil der Sendung beginnt.
Also zwischen der Aufnahme im Zug und jetzt liegen ungefähr 8 Stunden. Und 3 Stunden gute Laune, das muss man wirklich sagen.
Du warst auch, wir haben uns das Intro nochmal angehört eben, das mit dem Fahneschwenken war ein Witz, bis wir auf die Bühne kamen und es hieß, ihr habt ja alle hier eine Fahne am Stuhl kleben, wäre gut, wenn ihr beim Einmarsch die mal richtig schön schwenken könntet.
Wir haben wirklich Fahnen geschwenkt, zum Glück jetzt von Bundesländern, ich finde es okay, oder? Das ist in Ordnung?
Ich bin völlig drüber. Ich bin wirklich, du hast es eben schon festgestellt, ich bin irgendwie in das Studio gekommen und habe in dem Moment entschieden, nee, ich habe jetzt richtig Bock. Jetzt habe ich gar nicht, aber ich entscheide jetzt, ich habe richtig Bock. Und dann habe ich 3,5 Stunden, bin richtig ausgerastet.
Genau, also um das jetzt hier nochmal alles einzufangen und den HörerInnen an die Hand zu nehmen. Wir sind jetzt also bei einer Show in Köln und diese Show beinhaltet quasi wie Bundesvision Song Contest, aber nicht mit Musikern, sondern mit Comedians. Wir sind 2, ich trete ein für Rheinland-Pfalz, weil ich da mal studiert habe. Moritz ist wohl ein bisschen konstruiert, müssen wir sagen. Moritz tritt an für Schleswig-Holstein, weil er da geboren ist. Und jetzt haben wir also diese 16 Comedians erleben dürfen.
Ich muss mal sagen, das war erstaunlich okay. Es war erstaunlich gut eigentlich. Aber ich glaube nicht...
Moment, sag erstmal dazu, was war die Einschränkung, Moritz? Was hat diesen Auftritt so besonders gemacht? Denn das wissen jetzt viele noch gar nicht.
Es gab kein Publikum, also es gab keine ZuschauerInnen. Es gab 15 Zuschauende für jeden, nämlich die anderen 15 Comedians und den Moderator und die Band. Und das war es so ziemlich. Und deshalb habe ich gedacht, das wird eine Megakacke. Und ich glaube, es ist auch für die, die sich das angucken von außen, überhaupt nicht interessant. Aber du hast gemerkt, geil, je mehr Comedians aufgetreten sind, desto mehr haben die gemerkt, die danach noch kommen. Ja, warte mal, warum? Ich mache das ja für meine Kollegen und Kolleginnen hier. Und das war irgendwie ganz geil, weil du hattest halt 15 Zuschauende, aber es war alles Comedians und dann hast du es irgendwie für die gemacht. Ich fand die Stimmung, ehrlich gesagt, erschreckend gut.
Ja, wir wollen ja mal ganz ehrlich sein. Also ich habe, glaube ich, einen ganz okayen Auftritt gemacht. Moritz hat einen wirklich sehr guten gemacht und das war sehr gut. Wir sind jetzt gespannt. Wir wissen noch nicht, also es gibt ein Voting dann nachher. Man weiß nicht, welches Bundesland oder welcher Comedian dann nachher gewinnt. Wir sind jetzt quasi in der Pause, werden dann nochmal um 23.45 Uhr simulieren, dass diese Sendung live war. Und dann wird es ein Ergebnis geben und deswegen sind wir hier und haben Pause. Jetzt aber herzlich willkommen erstmal zu Talk ohne Gast. Es gibt vieles zu klären, Moritz.
Es gibt ein paar Nachträge. So, ich habe es heute schon, jetzt wo wir aufzeichnen, es ist Freitag, heute Morgen kam die Folge raus und schon bevor ich, als ich aufwachte, waren da schon 30 Mitteilungen von Leuten, die meinten, nochmal zu der ganzen veganen Fruchtsaftgeschichte. Also, es ist tatsächlich so, dass fast ein Drittel der Säfte in Deutschland, die hergestellt oder hier verkauft werden, nicht vegan sind, nicht mal vegetarisch, weil oft wird der ganze Saft in Gelatine gefiltert bzw. geklärt, auch bei 100% Direktsaft, sogar bei 100% Direktsaft, der trüb ist. Also sehe ich ein, dass man darauf schreibt, dieser Saft ist wirklich vegan, Freunde.
Ja. Gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Moritz, wir haben, ich glaube, die Realität mehr im Blick, als wir wollen. Ja, ich glaube, durch das, was wir, durch dieses Halbwissen, was wir zusammenquirlen, entstehen manchmal ganz neue Wissensperlen.
Das ist bei dir aber oft so, dass man denkt, okay, wo endet der Witz, wo fängt die Kritik an? Also genau. Das ist auch, für mich ist das lustiges Kabarett.
Du dummes Arschloch. Das ist der kleine Höhenflug von 1,60 Meter Moritz. Wieder, weißt du, dass er jetzt, er hatte einen guten Auftritt, jetzt ist er wieder, jetzt nuckelt er ganz verträumt an seiner E-Zigarette. Aber ist okay, ich gönne dir die kleinen Momente. Für dich sind eben die kleinen Momente die ganz großen.
Der Grund, warum ich das sage, war, dass wir die erste Probe hatten und Luke Mockridge mit diesem Satz, er beweist, dass Kabarett auch lustig sein kann, Till Reiners auf die Bühne holte und ich saß da und dachte, oh shit, ich hoffe, Till hat den Satz nicht gehört, er wird es hassen. Aber du hast ihn gehört und hast mit ihm Luke geredet und hat dann wieder eine andere Sache am Anfang gesagt. Aber weil das ist ein furchtbarer Satz.
Ja, also muss man sagen, Luke Mockridge war wirklich arschprofessionell. Das muss man wirklich mal sagen. Also arschprofessionell auch wirklich nicht nur im Sinne von abgeklärt, sondern auch im Sinne von, du gehst einfach zu dem und sagst ihm, ey, kannst du das nochmal anders anmoderieren? Und sagt er, achso, ja klar, machen wir. Ist ja gar kein Problem.
Ja, und es ist schon beeindruckend, wie arschprofessionell er das erstens wegmoderiert hat und zweitens auch irgendwie anscheinend zu sich gesagt hat, ja, guck mal, jetzt sind 16 Comedians, ja, das ist meine Show, aber warum soll ich jetzt auch nochmal irgendwas Lustiges machen? Der war wirklich einfach, der war heute Comedy-Dienstleister und das ist selten, dass Moderatoren und Moderatorinnen merken, ich weiß was, es ist zwar meine Sendung, hier ist mein fetter Name drauf, aber ich stelle mich jetzt in den Hintergrund. Das finde ich ziemlich gut von ihm.
Ja, finde ich auch. Und er hat die Leute irgendwie gut in Szene gesetzt. Auch in den Interviews hat er irgendwie wirklich tatsächlich so einen Teppich ausgenommen und war gar nicht so, ja, ich versuche dich jetzt hier nochmal zu dissen oder dir zu zeigen, ich bin eigentlich der Lustigere, sondern es war so, hey, und du hast auch noch einen Podcast? Erzähl doch von nochmal. Oder, hey, Moritz, erzähl doch mal, warum genau hast du lackierte Fingernägel? Und das war natürlich für uns beide sehr dankbar. Was ich meine mit dieser Perle, ja. Von wegen, wir quirlen so Halbwissen zusammen, daraus entstehen Perlen. Es ist zum Beispiel so, dass ich ja gesagt habe, Stuttgart würde ich jetzt, wenn ich antreten würde als Bürgermeister, würde ich sagen Seilbahn. Das ist tatsächlich im Gespräch in Stuttgart.
Nein, das ist, du bist zukunftsweisend.
Ich bin zukunftsweisend, ja. Ich habe eine Idee und dann denke ich mir so, die gibt es schon. Ich bin gar nicht so weit weg von der Realität. Ich kann mir die Realität schon sehr gut vorstellen einfach, weißt du?
Ja, ich sag ja, bei dir ist immer die Frage, wo hört der Witz auf? Ja. Wo fängt die Realität an? Ja, weißt genau. Du? Wenn die Welt so absurd ist, dann ist Satire doch eigentlich nur eine Wahrheit.
Oh Gott, ist das furchtbar. Ja, so ist es.
Aber wie? Also da gibt's jetzt...
Es gibt vier verschiedene Optionen und da wird drüber diskutiert. Weiter bin ich auch in die Thematik nicht eingestiegen, aber das ist tatsächlich wohl ein reales Projekt, das gar nicht so unrealistisch ist, offenbar. Es ist in der Diskussion. Das als Nachtrag.
Apropos unrealistisch. So, wir waren ja in Berlin und wir sind beide heute in Berlin in den Zug gestiegen. Ich war lange nicht mehr im Berliner Hauptbahnhof und da kann man sagen, was man will. Einige finden es gut, andere finden es nicht gut. Ich habe jetzt gesehen, was es da jetzt gibt, ist ja ein Decathlon. Decathlon ist ja diese absolut billig produzierende, was auch immer, Sportausrüstungsladen. Also wie unrealistisch ist es denn bitte, dass jemand in Berlin am Hauptbahnhof 20 Minuten hat zum Umsteigen und nach Düsseldorf weiterzufahren und sich denkt, ah, jetzt neue Reitstiefel. Das wäre, was ich hier im Hauptbahnhof nochmal suche. Oder ach, jetzt habe ich die Kletterkarabiner vergessen. Also wie machen die ihren Scheiß
Umsatz? Moritz, denn? Und da merke ich deine Kleingeistigkeit.
Ja, der Berliner.
Ja, der Berliner denkt sich natürlich so, ich brauche eine Yogamatte, ich mache Zug-Yoga zum Beispiel. Das ist doch möglich. Oder so Stretching-Bänder im Zug. Gerade für uns Businessreisende aus Berlin ist Sport, ja, man kommt ja kaum noch dazu. Deswegen muss es im Zug machen.
Nee, ist andauernd so, dass Leute in Berlin stehen und sich denken, oh, nee, ich guck mal nach, ah, das ist der neueste ICE, mit dem ich fahre. Ist ja mega unbequem. Weißt du was? Ich glaube, ich kaufe mir einen Sattel.
Ja. Apropos kaufen und apropos Geld, auch noch dazu und dann ein letzter Nachtrag. Aber ich habe doch das erzählt von meinem Geplänkel mit den italienischen Behörden.
Von deinem Grande Malheur, das da passiert ist.
So ist es. Also ich habe falsch geparkt wohl, habe dann das...
die Formulierung, ich habe da falsch geparkt wohl. Nein, du hast auf einem scheiß Marktplatz geparkt, wo man nicht parken durfte.
Also ihr merkt schon die Gefechtslage, Moritz ist dann Korinthenkacker. Ich... Ich sag das, c'est la vie, ja, ich bin da locker drauf. Der Italiener an sich ist aber offenbar gar nicht so locker. Zumindest nicht die italienischen Behörden. Die haben gesagt, oh, jetzt wollen wir Geld wieder und so, Riesentheater. Und man erreicht da auch niemanden. Jetzt haben mir aber netterweise, und da bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, Leute geschrieben und gesagt, also ich habe das so gelernt von meinem Vater, hat mir eine geschrieben, dass man auf grundsätzlich auf ausländische Zahlungsbescheide gar nicht reagieren sollte. Und ich habe tatsächlich einen Zeitungsartikel dazu gelesen, und wo dann auch Fachexperten gefragt wurden, Fachjuristen, da ging es allerdings um eine Mautgebühr, und da wurde gesagt, so, ja, also ehrlich gesagt, also auf den Prozess lassen die es meistens nicht ankommen, also da kann man eigentlich sagen, und ich sag mal so, Schwamm drüber.
Also dir schreibt jemand im Internet, also mein Papa hat gesagt, da passiert schon nichts, ja. Und jetzt denkst du, dann lassen wir es drauf ankommen. Dann lassen wir EU-Recht sein, fahre ich halt nicht mehr nach Italien zu meinen Schwiegereltern.
Nee, da gibt's also jetzt offenbar schon zwei Nachrichten, die da in die gleiche Kerbe schlagen. Und dann denke ich mir doch so, da möchte ich doch jetzt nicht, also ist ja jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt Geld zahlen will. Ja, und ich laufe diesen Behörden ja jetzt schon seit Wochen hinterher. Die sind nicht erreicht, wirklich, die italienische Polizei ist nicht erreichbar.
Ja, aber du rufst ja auch mit einer deutschen Nummer an. Da will ich auch nicht rangehen als italienische Polizeifrau oder Polizeimann. Ganz im Ernst, du behandelst die ganze Sache so, als wäre das eigentlich. Im Grunde genommen ist es ein Enkeltrick, auf den du nicht reinfallen willst.
Ja, das ist tatsächlich so, ja, das finde ich.
Strafzettel nicht zu bezahlen, das ist Selbstschutz in Till Reiners Welt.
Und dann hat mir sogar einer erzählt, weil ich habe mich ja darüber beschwert, ich hatte ein Mietauto und die Mietwagengesellschaft berechnet mir 60 Euro dafür, dass sie der Polizei sagt, ja, der und der hat den Mietwagen gefahren. Ja. Das ist wohl gar nicht rechtens. Und da hat mir das hat mir ein Jurist geschickt, okay, ja, der kam dann sogar mit, also der hat gesagt, er will Jurist, ja. Ich prüfe das ja. Ich prüfe bei Insta. Ich prüfe das ja alles nicht nach, aber so behend, wie der da mit Paragraphen jonglierte, habe ich mir gedacht, das ist wohl ein Jurist. Also wirklich, ja, allein dieses Paragraphenzeichen zu kennen auf der Tastatur, ja. Respekt.
Da hat er mehrere Semester für studiert.
So. Und da denke ich, da werde ich mit einem Plus rausgehen aus der ganzen Sache. Ich lasse die Sache in Italien fallen und verklage dann noch die Mietwagengesellschaft. Und ich glaube, der emotionale Stress, der ist ja auch nicht zu unterschätzen, da ist doch wohl ein kleines Schmerzensgeld drin, oder?
Also ich bin ganz ehrlich, also die Mietwagenfirma würde ich auch nicht bezahlen, ja. Weil das ist, kann nicht deren Ernst sein. Also dass da jemand anderes von sagt, wer werde denn das Auto...
60 Euro, wir reden von 60 Euro dafür, dass die Mietwagenfirma der Polizei sagt, Till Reiners hat das Auto gefahren.
Ja, und ich glaube, die wollen einfach noch ein bisschen Geld abfischen. So, das ist wirklich so ein Enkeltrick. Ja. Das ist wie diese Mails, die man früher bekommen hat mit, ja, sie waren auf der Homepage, hier, wir haben ihre IP-Adresse, wir zeigen sie an, wenn sie nicht 100 Euro bezahlen. Dann denkt man, oh nein, oh nein, und dann bezahlt man 100 Euro. Das sehe ich auch nicht ein, aber der Polizei will ich einfach ihr scheiß Geld überweisen, Digi.
Wirklich für 2 Euro so ein Theater zu machen, also ich finde, die müssen sich erstmal um sich selber kümmern. Also von mir kriegen die keinen Cent. Ich starte nochmal mit unterdrückter Nummer einen Anlauf, da hast du wahrscheinlich recht, vielleicht nicht mit deutscher Nummer anrufen, und wenn dann nichts kommt von denen, dann gucken wir doch mal, wer am längeren Hebel sitzt.
Ich glaube, das Land Italien hat einen längeren Hebel als Till Reiners.
Das glaube ich gar nicht. Ich bin hier in Deutschland und da gibt's, ich glaube nicht, dass es da ein Auslieferungsabkommen gibt.
Genial, wenn sie das jetzt über Jahre hochspielt und irgendwann musste in Beugungshaft in so einem Kaff bei Rom, wo du halt von irgendwelchen Straßenhunden bewacht wirst.
Hey Moritz, ich bin hier ganz in Beugehaft. Ich melde mich hier live wieder aus dem Gefängnis in Italien.
Kannst du die Kaution bezahlen? Das ist die Originalstrafe von 2,70 Euro. Wenn du die mitbringen könntest, wäre das klasse.
Mach ich nicht, da bleibe ich hart.
Die beugen mich nicht, ja. Die Spaghettifresserinnen.
Danke, Moritz, dass du gegendert hast. Das macht den Rassismus schon wirklich erträglicher.
Ist dir das aufgefallen? Wir waren die Einzigen, die heute gegendert haben. Weißt du nicht, ist krass. Mittlerweile, seit ich gender, fällt mir das halt krass auf, wenn Leute nicht gendern. Also wenn irgendwie sagt, ja, da haben die hier ihre, das, wir gucken, wer der Gewinner ist. Ja, oder die Gewinnerin. Es fällt mir sofort auf. Es ist krass, wie sehr sich das verändert im Kopf.
Naja, Luke hat schon immer gesagt, der oder die Comedian. Das glaube ich ja, schon.
Genau. Er hat das so bei dem Wort und bei anderen dann nicht. Es ist so ein Übergangsding, aber mir fällt das einfach nur auf. Mehr wollte
ich nicht sagen. Ja, ist okay. Ja, mir ist es nicht so ganz aufgefallen, weil ich die ganze Zeit einfach sehr nervös war. Wir mussten einfach die ganze Zeit auf Stühlen sitzen und auch ein bisschen gute Laune simulieren, ehrlich gesagt. Also es war nicht so, dass ich jetzt alle doof finde oder so, aber du musst natürlich ein bisschen mehr Stimmung mitbringen, als eigentlich da ist. Vor allem bei einer 3-Stunden-Aufzeichnung, wenn du weißt, ich bin noch dran. Und das war alles ein bisschen anstrengend. Aber irgendwann ruft man sich rein. Wir haben gerade darüber gesprochen. Und es war ja wirklich so, dass wir beide gemerkt haben, so, wir haben es erst simuliert. Und es war wie ein Lachseminar, wo du erst lachst und dann merkst du, oh, auf einmal kriege ich wirklich gute Laune.
Ja, ist wirklich so. Also man kann das ja wirklich machen. Wenn man sich vornimmt, ja, ich tue jetzt einfach so, als wäre ich gut gelaunt. Und dann schafft man das. Ja, dann ist man irgendwann gut gelaunt. Man ist dann ein bisschen zu gut gelaunt. Also ich war wirklich doll drüber.
Ich habe Moritz noch nie so gut gelaunt erlebt. Moritz hat auch immer reingeholt. Jawohl, jawohl, da was ist los?
Sie, ja. Mega
gut. Schön, dass du da bist. Deutschland. War ein bisschen toll. Wir kommen zu unserer ersten Kategorie. Wir kommen zu der Kategorie, die wir immer schon machen wollten, aber nie gemacht haben, weil ich nie die Zeit dazu hatte. Und zwar ist das unsere jetzt neue Kategorie. Ist alles schon mal da gewesen.
Alles schon mal da gewesen.
Weißt du, was in der Kategorie passiert?
Auf gar keinen Fall.
Ja. Die Idee war, dass wir etwas nehmen, was jetzt gerade aktuell ein Thema ist in der Welt, in der Weltpolitik, in der Gesellschaft, in der wir nur einmal leben. Und ich dazu ein Pendant finde und rausfinde, ob es diese Situation schon mal gab, irgendwann in der Vergangenheit und wie die dann ausgegangen ist. Vielleicht können wir daraus Rückschlüsse ziehen auf, was jetzt passieren könnte.
Finde ich einen tollen, klugen Ansatz von dir. Und welches Thema hast du uns mitgebracht, Moritz?
Es ist das Thema, das heute und die ganze Woche über Menschen interessiert. Es ist immer noch die Wahl in Amerika. Es ist immer noch nicht klar in den USA, wer Präsident ist. Es ist aber schon klar, dass Donald Trump sich weigert, das Amt aufzugeben. Und also in der Situation ist, dass er sagt, nee, das ist geschummelt, die Wahl ist Betrogen, ich bin jetzt hier der Präsident. So.
Genau, also wir sind jetzt Stand 20.53 Uhr am Freitag und es sieht aber so aus in mehreren Staaten, dass Biden eigentlich gewinnt, dass Biden vorne liegt.
Genau, und jetzt gibt's die Gefahr oder die Vermutung, oh, was machen wir denn, wenn Trump einfach sagt, nö, erkenne ich nicht an, ich bleibe jetzt einfach hier. Und ehrlich gesagt gibt es, ich habe jetzt nicht mal lange suchen müssen, es gab das öfter in der Geschichte, deswegen habe ich einfach nur einen Fall rausgesucht. Der Fall ist der von 1834 in Burgund. Damals gab es also, Deutschland war ja noch nicht das Ding, es war also verschiedene Staaten, das war Burgund und das
gab. Wo ist Burgund? Wo kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, im heutigen Mittelsüddeutschland. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist so, ja, kennt man doch.
Burgunder? Ja, genau. Oder? Das ist ein Wein. Es handelt sich wohl um einen Vino.
es ist nicht bei Flensburg, weil es gibt da schon Wein, es muss schon sonnig sein, es ist weiter im Süden. Es gab da den Fürst Leopold von Dorm, so, und der hat seinen Adelstitel verloren, weil du hast damals, man denkt ja so, Adelstitel werden weitergegeben, und das stimmt auch, wenn es nicht verkackst. Es gibt Menschen, die können die Adelstitel wegnehmen, zum Beispiel damals der Papst. Der Papst hat nämlich, wollte nicht mal im Krieg ziehen, aber hat nur gesagt, pass auf, hier, das Osmanische Reich, das ist eine gefährliche Nummer. Seid bereit, wenn ich euch rufe, weil dann ziehen wir richtig schön in den Krieg und machen die kaputt. Ne? Da Osmanisches Reich, heute Türkei und ein bisschen größer. Und da hat Leopold von Dorm gesagt, nee, das sehe ich überhaupt nicht ein. Der Gedanke von ihm war, er war nicht besonders beliebt bei seinen Leuten und hat gesagt, nee, pass auf, Krieg ist doch irgendwie scheiße, dann müsst ihr ja auch weg, dann verhungern alle, die zu Hause bleiben. Weißt du was, ich sag jetzt mal dem Papst, nee, ich bin da raus.
Krieg war ja damals nicht so ein Spaß wie heute.
Nee, natürlich. Krieg damals war fast so schlimm wie, ja, Streit mit einer Autofirma im Grunde genommen. Also ja. da kann wirklich böse ins Auge gehen. Und da hat er gesagt dann zu dem Papst, nee, weißt du was, wir machen nicht mit, sorry, wir sind raus. Und der Papst, ehrlich gesagt, also Burgund war jetzt nicht besonders wichtig, aber der Papst war anscheinend sehr pedant. Bisschen wie die italienische Polizei anscheinend. Die haben gesagt, gut, es ist jetzt kein großes Vergehen, aber nee, du bist raus, mein Freund. Wir nehmen jetzt einfach deinen scheiß Adelstitel weg. Und dafür gibt's einen neuen und das war, ich muss mir den Namen nicht gemerkt, Otto von Plünheim. Wurde dann gesagt, Otto, Burgund ist jetzt deins, geh da mal hin. Und Otto ist da hingegangen und Leopold meinte, nee, auf gar keinen Fall. Das ist mein Schloss und hat sich geweigert, sein Schloss und seinen Titel abzugeben und hat sich da, und deswegen ist es so krass, er hat sich vor seine Männer gestellt, als Otto anritt und meinte, nee, pass auf, es gibt hier so einen Streit und ich habe den gewonnen. Aber der Streit ist noch gar nicht losgegangen, weil Otto war noch gar nicht in dem Schloss, er war auf dem Weg zum Schloss und da hat Leopold schon gesagt, nee, ich habe gewonnen, ich bleib der Fürst und nicht dieser Otto. Das heißt, bevor der Kampf stattgefunden hat, so wie Trump jetzt.
Ja, und wie ist es ausgegangen?
Dann haben sie ihn aufgehängt.
Ja. Und du meinst, also wahrscheinlich ist es, dass Trump aufgehängt wird. Das ist der Rückschluss aus der Geschichte.
Nicht aufgehängt, aber ich glaube, wenn man das für heute sieht, glaube ich, sind die Gesetze stärker als er. Und man wird ihn zwingen, nicht mehr Präsident zu sein. Und ich glaube, dann wird die Justiz nachtreten und ihn auch noch anfangen anzuzeigen oder zu verklagen für Steuern, was immer da alles noch rauskommt.
Ich glaube auch, ohne Spaß, ist es, glaube ich, eine wirklich gängige These, dass Trump auch wirklich Angst hat, angezeigt zu werden und Angst hat vor dem Knast. Weil er einfach ein Krimineller ist.
Ja, weil Präsidenten haben so eine gewisse Immunität. Ex-Präsidenten nicht.
Das ist toll, was man da aus der Geschichte lernen kann, oder? Wenn man mal ein bisschen aufgepasst hat. Woher hast du das? Woher wusstest du das jetzt, Moritz? Hast du da wirklich recherchiert?
Ja, da hab ich recherchiert zu.
Und das ist jetzt keine Lügengeschichte, die uns da auftischt?
Also, nee.
Also wenn ich das jetzt einmal googeln würde, dann würde ich das sofort finden.
Was heißt sofort? Also ich war halt in der Staatsbücherei. Und hat das da nachgelesen. Also, weiß ich nicht, ich kann es im Internet nachgucken, aber ich habe mir gedacht, nee, ich verlasse mich dann nur auf Originaldokumente. Und deswegen habe ich Sütterin gelernt und das da nachgelesen.
Also wenn ich mir eins nicht vorstellen kann, dass du in die Staatsbibliothek gehst und dann in so, unter so einem Mikroskop so Mikrofilm-Originaldokumente dir anguckst.
Der ist ja nicht unter Mikrofilm. Also ich habe halt wirklich da und die werden da ausgestellt.
So ein Papyrus hast du dir dann durchgeschmökert oder was?
Ja, in Sütterin Deutsch.
Also das ist hier nochmal meine Pflicht zu sagen, dass es Quatsch ist. Ich fühle mich hier gerade so wie Twitter, der immer so Twitter-Verantwortliche, die immer die neuen Tweets liest von Trump, sagt, nein, das ist falsch. Nee. Also nee, das müssen wir markieren. Ja. Das müssen wir leider markieren.
Da machen wir einen Hinweis, Burgund gibt es, aber also, ja, ich habe mir das ausgedacht.
Aber schön, Moritz, hast du wirklich eine blühende Fantasie?
Ja, es ist viel mein Job. Ich sage ja immer, wenn man eine blühende Fantasie hat, hat man auch gute Auftritte. Und dann gibt es halt noch einfache Leute und da funktioniert es halt auch irgendwie.
Das ist unfassbar, wie überdreht du bist gerade. Ganz furchtbar. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, Moritz. Wir machen das jetzt direkt peu à peu. Nee, nicht peu à peu. Ja, ad hoc. Aus dem Ärmel geschüttelt. Und zwar.
Stiftung Warentil mit Moritz Neumeier.
Ja, was haben wir uns heute ausgedacht?
Ah, wir saßen im Zug und du hattest, ich weiß nicht, wie viele Zeitungen du dabei hattest. Und es war so impressive für alle, dass die Frau, die neben uns saß, also auf dem anderen Vierer, sich dachte, weißt du was, jetzt lese ich auch mal eine Zeitung. Und da lagen da irgendwie drei Zeitungen und dann kamen wir über Zeitungen ins Gespräch und wer liest was. Und da habe ich gedacht, okay, wir haben anscheinend, weil ich habe auch viele Zeitungen ausprobiert, bis ich meine gefunden habe, du auch. Wir sind Experten wir haben mal diese Zeitungen gelesen und haben die mal getestet. Deswegen testen wir heute Zeitungen für euch.
Sehr gerne. Und du wolltest auch noch immer einen Bezug zur Partei, oder?
Ja. Ich habe auch gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe, es gibt bestimmte Klientels, die lesen Sachen und du hast irgendwie das Gefühl, so wie in Stuttgart auch, du erkennst sofort die Leute, ach krass, der auf dem Plakat ist wahrscheinlich für die Partei. So kann man das auch bei ZeitungsleserInnen, wer diese Zeitung liest, der steht wahrscheinlich dieser Partei nahe.
Ja. Fangen wir mal einfach an. Ja. FAZ. Ist für mich einfach immer eine klassische CDU-Zeitung gewesen, oder? Ist einfach sonnenklar.
Absolut. Frankfurter Allgemeine Zeitung ist einfach, das sind Leute, die glauben, das ist normal, dass man Anzug trägt und mega reich ist und haben das Gefühl, ja, ja, klar, ich hab's geschafft. Ich habe mich auch angestrengt. Also.
Genau, und nicht nur mega reich, würde ich sagen, sondern auch so, ist es okay, dass es Schwule gibt?
Ja,
aber Heirat findet man nicht ganz, das ist, das müssen wir auch irgendwann mal einen Punkt machen. Und auch Leute, die einfach grundsätzlich sagen, ich finde ehrlich gesagt, da wird jetzt immer so viel skandalisiert, aber eigentlich das Leben, wie es ist, das ist schon ganz schön schön.
Ja, es gibt ganz viel Intellekt bei diesen Leuten, aber so ein bisschen, es fehlt so ein bisschen an Empathie. Also es ist wirklich dieser Gedanke von, hey, jeder kann es schaffen. So, ich habe ja auch klein angefangen. Und dann ist es auch so, natürlich, also, und es gibt auch so eine Argumentation dann immer von, natürlich können Menschen schwul sein oder lesbisch, um Gottes Willen. Und die können ja auch zusammentun. Aber ja, für mich ist die Ehe was Christliches. Und da muss man einfach sagen, oh, das ist es halt nicht, was der Jesus wollte.
Und ich würde sagen, wenn dir Empathie fehlen und Intellekt, dann schon gern die Welt. Ja. Oder so Halbgebildete, also so Leute, die viel mit Geld machen, aber sonst über diesen Tellerrand sonst nicht hinausschauen.
Nee, die haben dann sowieso ein Abo vom Handelsblatt und denken sich dann, okay, ich muss auch mal ein bisschen, ich brauche mal ein Feuilleton. Oh, Feuilleton ist aber sehr viel. Denn ich nehme die Welt, das ist schön, das ist klein, kompakt, da ist die Meinung schon drin, da muss ich gar nicht drüber nachdenken.
Ja. Ich glaube aber, Leute, die Handelsblatt lesen, sind die Klugen. Das sind die klugen Recht. Also die klugen Konservativen, ja. Die haben noch so ein VWL-Studium meistens noch gemacht, die lesen dann Handelsblatt.
Das sind die Menschen, die eine Firma geerbt haben, aber trotzdem daran arbeiten.
Ja, genau.
Das sind Leute, die das Handelsblatt abonnieren.
Sehr seltener Fall. Deswegen hat das Handelsblatt einfach auch nicht so eine gute Auflage.
Nee, aber sie können von dem leben, was Leute da, also das reicht für die, sag ich mal.
FAS, Moritz, was würdest du sagen? Weil die habe ich ja abonniert, aber was würdest du sagen? Also die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, das ist nur die Sonntagsausgabe, das sind getrennte Redaktionen.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das sind Leute, die auch konservativ sind, aber das Gefühl haben von, ja, aber in meinem Kreis einige sind schon so ein bisschen doll. Also man muss ja jetzt nicht links werden, aber man kann ja wenigstens so Sachen aus der Mitte akzeptieren. Mhm. Und die haben anscheinend einen ziemlich guten Feuilleton, richtig?
Ja, die haben so einen linken Feuilleton und die schreiben dann immer gegen den Wirtschaftsteil. Also ja. Wirklich unfassbar. Ja. Also manchmal gibt es also einen sehr rechten Wirtschaftsteil und die suchen sich dann auch wirklich das Thema raus, was im Wirtschaftsteil steht und behandeln das dann nochmal feuilletonistisch und sagen, warum das scheiße ist.
Ich glaube, die FAS ist quasi die Riege um Angela Merkel in der CDU, die irgendwie sagen, ja, pass auf, wir müssen auch nicht, also ist toll, dass wir konservativ sind, aber wir müssen auch nicht übertreiben. Also Menschen, die homosexuell sind, sind auch Menschen, lass sie doch einfach heiraten, was soll der Scheiß? Ja, genau. Wir können auch für die Wirtschaft sein und trotzdem trotzdem nicht Menschen scheiße finden.
Ja, genau. Und so, wir können Flüchtlinge aufnehmen, aber so vielleicht so 200.
Ja, man muss den Menschen helfen, aber nicht zu vielen. Ja, also das ist ja
nicht übertreiben.
Also. Ja, ja. Genau. Deutschland ist eine bunte Tüte, aber sie darf halt auch nicht reißen. So.
Genau. Dann Taz, was würdest du sagen?
Ja, Taz ist für mich die klassisch, ist, hat das gleiche, soll ich mal das Mikrofon halten zwischendurch? Ja, genau. Ich glaube, Taz hat das gleiche Problem wie die Linke. Taz macht an sich einen richtig guten Job, aber niemand nimmt das ernst. Erinnerst du dich, es gab eine Recherche von der Taz und die haben da richtig viel Arbeit und Geld reingesteckt und haben dann herausgefunden, es gibt so ein geheimes Terrornetzwerk innerhalb der Bundeswehr. Ja. Und dann gab es, haben sie das riesig...
Hannibal. Ja,
haben genau. Sie das riesig groß...
Ja, hier gibt es gerade... Oh, das
nehmen wir. Jetzt gibt es hier aber gerade... Hi, müssen wir was machen für die Sendung oder so?
Nein, ich wollte nur Bescheid sagen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Wir haben noch ein bisschen Zeit. 22:15. Ja, okay. Ja. Alles klar, machen wir. Danke. Also, ja,
also wir sind darauf hingewiesen worden, wenn wir nochmal in die Maske wollen und Moritz hat sich bei dir Potenzial, ja. Dann einfach gerne nochmal, dass man da einfach nochmal drüber dübelt.
Ja, es war auch, ehrlich gesagt, es war einfach nur nochmal die Ansage von, Leute, entspannt euch ruhig, aber in 1,5 Stunden geht's wieder los, dass ihr da das nicht schleifen lasst mit der Stimmung. Ja. Also es gab diesen Skandal und das hat die Taz aufgedeckt und wenn man ganz ehrlich ist, niemand hat es ernst genommen. Es war so, ja, klar, nee, Bundeswehr, Terror, das ist schlimm, mit Nazis auch, ja. Und dann ist so 6 Wochen nichts passiert und dann fingen Leute an zu sagen, hast du das gelesen hier im Spiegel? Es gibt wirklich Nazis in der Bundeswehr. Ich habe die rausgefunden. Es ist ja mega krass. Und die Taz wusste das zuerst, aber es hat sie niemand ernst genommen. Und das ist das Problem mit der Linken. Das Gleiche.
Ja,
Ideen, aber niemand wird die wählen.
Taz ist eine klassische Grünen-Zeitung eigentlich. Also natürlich, also super klassischerweise. Ich habe aber das Gefühl, so die letzten Jahre über sind die so ein bisschen gelangweilt von sich selber und ihren eigenen Positionen und scheren dann mal so aus. Ich höre manchmal Presseschau beim Deutschlandfunk und dann höre ich manchmal so mit einem halben Ohr hin, denke, was ist das denn für ein reaktionäres Arschloch? Und dann ist das in der Taz, weil die sich da auch mal so ein bisschen ausprobieren. Und auch mal so, weißt du, die wollen ihre eigene Leserschaft dann auch wieder ärgern. Die sind so, denken sich so ein bisschen so, nee, jetzt sind wir aber auch mal Anarcho. Wir sind jetzt sozusagen so Beamten-Anarchos geworden. Das kann es ja auch nicht sein. Da schießen wir jetzt auch mal ein bisschen von rechts.
Ja, ich glaube, das ist dieses Prinzip, das die rausgefunden haben. Da ist dann mal eine junge Mitarbeiterin gekommen und die war immer so auf Instagram und haben Leute gefragt, sag mal, aber wie Aufmerksamkeit, wie klappt das denn? Und sie meinte, ja, meistens ein Shitstorm. Dann haben sie gedacht, ja, geil, dann lass uns doch mal einen einladen von der FAZ und dann schreibt der hier mal eine Kolumne.
Ja, ja, genau. Was gibt's noch für eine Zeitung? Dann die Süddeutsche, was würdest du sagen?
Süddeutsche finde ich klassische SPD. Mhm. Also es ist wirklich, es ist extrem anbiedernd, es ist mega langweilig, es ist immer so, ja, ich habe eine Meinung, aber alle anderen Meinungen sind auch okay. Eigentlich habe ich doch keine Meinung, aber das ist passiert.
Ja, würde ich, klingt für mich so ein bisschen auch wie die Zeit. Also die Zeit ist ja auch schon immer so, weißt du was, leg dich zurück. Wir sind das gute Buch für dich, das du jetzt nicht mehr schaffst zu lesen. Ja. Und das ist einfach so eine klassische Lehrerzeitung. Ja. Und das ist auch wirklich so, kannst du so oder so sehen. Das ist immer wieder, also bei der Zeit ganz krass so, also nee, aber ist doch auch mal spannend. Also ne, also es war ja der eine große Zeittitel, der so für einen Skandal gesorgt hat, so, ja, oder wir retten sie einfach nicht, die Flüchtlinge, dann lassen wir sie einfach absaufen. Das ist auch mal eine spannende Perspektive. Und das ist nicht nur so ein Ausrutscher oder so, das ist eigentlich grundsätzlich so der Style der Zeit, also sie sind jetzt nicht immer so antihumanistisch oder so, aber grundsätzlich der Style der Zeit ist schon immer so, kann man so sehen, kann man auch so sehen. Und dann haben wir 2 Autoren eingeladen und die diskutieren da jetzt mal drüber.
Ja, es ist meistens, weißt du was, wir haben auch gemerkt, das geht jetzt nicht bergauf mit den Verkaufszahlen. Wir sind hier einfach für alle da. Also wir machen einen Artikel und da denkt man, ach krass, da will ich für die Linken. Die liest mal einen Artikel und denkt, oh ja klar, nee, das stimmt, Sexismus gibt es ja auch gar nicht. Da habt ihr natürlich völlig recht. Und es ist einfach eine Mischpoke aus, guck mal, wir sagen Sachen, die jedem gefallen, aber bauen sehr viele Fremdwörter ein, damit ihr das Gefühl habt, dass ihr schlau seid, auch wenn ihr die Worte nicht versteht. Aber jeder, der im Zug euch die Zeit lesen sieht, denkt sich, oh, Chapeau.
Junge Freiheit.
Junge Freiheit ist... Habe ich ein paar Mal gelesen? Ja, wirklich. Ich habe alles mal ausprobiert. Junge Freiheit, Jungle World.
Nee, Moment. Du verwechselst das, glaube ich. Du verwechselst das mit der jungen Welt gerade. Die Junge Freiheit ist eine klassische AfD-Zeitung. Die Junge Freiheit ist so eine richtig rechte Zeitung. Das ist so, oder? Damit verprügelst du eigentlich noch deine Frau. Die drehst du, also eigentlich ist es in erster Linie zum Frauenverprügeln und in zweiter Linie zum Lesen, oder?
Ich habe selbst die mal gekauft. Weil ich habe erst gelesen Neues Deutschland, das ist ja so eine Ostzeitung.
Oder Neues Deutschland, muss man sagen, so DKP-Wähler einfach.
DKP, SED, so eine Mischpoke. Dann habe ich gesehen, genau, das, was du meinst, junge Welt, habe ich gedacht, ja, ist mir ein bisschen zu jung, ein bisschen zu viel Welt, ein bisschen zu links, ödet mich ein bisschen wie an. Und dann habe ich gedacht, ich gebe ihr noch eine Chance, habe es nochmal gekauft. Und dann war es aber junge Freiheit und habe die gelesen.
Und da hast du gedacht, oh, die haben ja mein
Leben verändert. Ich habe sofort gemerkt, ach krass, das ist so eine Zeitung. Aber die gab es bei uns in Itzehoe am Bahnhof, am Kiosk, beim Türken. Keine Ahnung, war völlig wahllos dahin gehängt, die Sachen. Und das ist ja schon, also es hat mich nicht nur aufgeregt, dass das einfach dreist rassistisch ist, was da drin steht, einfach dumm, sondern es ist einfach widerlich schlecht geschrieben. Also es ist halt nicht mal, gut verpackt, dass du das schreibst irgendwie, ja, Überbevölkerung ist ja ein Stichwort, gerade im Klimawandel ist einfach scheiße. Nee, Inder sind Kacke, die sollen ja nicht mehr sein.
Ja.
Also dass das in eine Zeitung geschrieben wurde, ist einfach nur traurig.
Ja. Jetzt haben wir aber wirklich alle Zeitungen so fertig gemacht, oder? Also ich lese zum Beispiel schon, also den Freitag haben wir noch, den lese ich eigentlich ganz gerne. Das ist aber so ein klassischer linken Wähler, muss man sagen.
Ja, also es nervt mich nicht wirklich, aber also es heißt ja auch ein Meinungsblatt. Das ist der Untertitel und das ist halt, es hat alles immer eine Meinung. Und es hat, ehrlich gesagt, das ist halt meine linke Blase. Es hat in so 98% meine Meinung. Aber ich muss mich halt nicht aufregen. Also ich lese das und dann lese ich die Fakten und denke, das ist ja furchtbar. Und dann sagt der Artikel schon, ja, das ist furchtbar. Und dann denke ich, ja gut, dass du das gesagt hast, brauche ich gleich drüber nachdenken.
Ja, genau. Deswegen lese ich noch die FAS so ein bisschen so als Kontrastmittel, ja, weißt du?
Für dich ist die FAS ein Bluthochdruckmittel im Grunde genommen.
Das ist wirklich so, damit ich Sonntag irgendwie auch nochmal aufstehen kann. Brauche ich einfach so 3-4 Artikel aus dem Wirtschaftsteil, sonst kann ich gar nicht mehr aufstehen. Und dann sind ja so Kommunalzeitungen. Und ich finde so Kommunalzeitungen, das finde ich eigentlich immer ganz spannend, die sind tatsächlich noch so was Verbindendes. Ich glaube, die lesen dann alle, beziehungsweise alle so ab 50, würde ich sagen. Also die sind dann auch mal links, mal rechts oder so, aber den Leuten geht es dann wirklich so um die Region, die mögen dieses Ritual. Ich lese morgens Zeitung und da wird erklärt, wie es gerade läuft im Emsland oder so.
Und die sind, ehrlich gesagt, sehr viel besser, als man denkt. Also bei uns früher in Kreis Steinburg gab es die Norddeutsche Rundschau. Und ich habe das immer so ein bisschen belächelt, ich habe die dann gelesen und das, man muss sagen, also die haben dann auch versucht, so die weltlichen, also die großen Weltthemen, jetzt schreiben sie auch über die US-Wahl, die schreiben ja nicht gut, aber so die ganzen Regionalsachen sind einfach wirklich gut. Jetzt gerade, ich lese auch den Weser-Kurier, habe ich irgendwann mal ein Abo bestellt, also so 3 Ausgaben, habe ich nie abbestellt, kriege ich immer noch, das ist eine gute Zeitung. Und die wird besser, aber das Gefühl, da arbeiten auf einmal junge Leute, die gendern in einigen Artikeln und schreiben einfach geile Sachen über, ja, was ist eigentlich in Rothenburg passiert. Irgendwie ist das geil.
Ja, genau. Solche gibt's. Ich glaube, es gibt dann auch so Leute, so welche, die haben dann Monopol, machen dann ein bisschen zu viel daraus aus dem Monopol. Ich glaube, gerade im Norden, da gibt's auch so eine, die ist dann immer so sehr rechts und berichtet dann immer gerne über, ja, ne, Ausländer haben da schon, ja, wieder, ne, schon wieder gewütet.
Schon wieder gewütet
in der Stadt.
Ja.
Genau, also, ne, was ist ja völlig okay, wenn man das darstellt, was passiert, aber die beziehen sich dann immer dann besonders auf die Nationalität, wenn es Ausländer sind oder, ja, Leute mit Migrationshintergrund. Was wollte ich sagen, Moritz?
Ich bin mir nicht sicher, wir haben die Bild-Zeitung vergessen.
Stimmt. Wer liest die denn noch? Das kann ich gar nicht so, da habe ich es nicht so drauf.
Und, erzähl mal. Und genau das ist auch, frage ich mich auch immer. Also das ist jetzt die Zeitschrift, das ist ja nicht mal eine Zeitung. Per Gericht dürfen die sich nicht Zeitung nennen. Es ist eine Zeitschrift und es ist immer noch die mit der größten Auflage. Und ich habe bis heute nicht verstanden, wer das liest. Also es ist klar, ab und zu siehst du Leute, ja klar, Bauarbeiter.
Genau, das ist für mich das Klischee. Das hast du neben der Butterbrotdose, ja, und so um 9:30 ist Mittagspause oder zweite Frühstückspause. Wir fangen ja irgendwie um 5 Uhr an oder so. Ja. Und dann krümmelt man da so drauf und liest es so den Kolleginnen und Kollegen vor.
Ja, und ich verstehe das auch. Also das Konzept mit, okay, wir machen viele Bilder und ganz bisschen Text, ist natürlich für Leute mit voll wenig Zeit, ist ja mega gut. So, klar muss man jetzt nicht irgendwie unbedingt so ein bisschen rechts sein zwischendurch, aber ich verstehe das Prinzip der Zeitung. Dann siehst du ab und zu aber auch Leute, die einfach aussehen, als wären sie fucking reich, am Bahnhof stehen und die sich dann auch eine Bildzeitung kaufen, wo man denkt, also die Zielgruppe ist einfach, nee, also ja, Leute kaufen das so.
Ja, aber das sind so Leute, die sind so vulgärreich. Das sind Leute, die haben geerbt auf jeden Fall. Leute, wirklich, Leute, die reich erben, die nichts mehr leisten müssen, denken sich auch so, ich gucke mir jetzt einfach nur noch ein Bilderbuch an, Freunde, und das war's ja aber auch.
Ich lese auch eine Zeitung, viel. Ja, ja. Nee, Sternzeichen ist da drin und so, und der Autounfall, da habe ich richtig viel gelesen drüber.
So, das war unsere kleine Zeitungsschau. Ich hoffe, das hat euch Lust gemacht auf mehr. Ich muss aber sagen, ich muss jetzt aber nochmal eine Lanze brechen. Auch zum Beispiel auch, ich finde, wir sind mittlerweile, gibt es auch andere Gefechtslagen nochmal. Und ich finde auch, es gibt sowas, Leute, die überhaupt Journalismus vertrauen. Und da sind eigentlich fast alle Zeitungen ziemlich gut. Bis, ja. Also Bild muss man wirklich nicht dazu zählen. Aber teilweise sogar auch die Welt, auf jeden Fall auch die FAZ, auf jeden Fall auch die Süddeutsche. Und Leute, die einfach Bullshit vertrauen. Also ich glaube, das hat sich auch nochmal so ein bisschen aufgelesen. Also lesen Leute Zeitung oder nicht Zeitung?
Ja, ich glaube das auch. Also man kann über die Bild sagen, was man will, und die sind ganz pietätlos in ganz vielen Sachen und haben auch zwischendurch einfach eine komische Meinung. Aber ich glaube schon, dass die einigermaßen darauf achten, journalistisch richtig zu arbeiten. Also es ist selten so, dass es werden Fakten irgendwie so ein bisschen ausgelegt, aber sie werden nicht komplett verdreht.
Ja, ich glaube, also Ja, also ich glaube zumindest nicht, naja, also die kriegen schon immer so, weiß ich nicht, haben dann immer so vom Presserat immer die so und so viele Rügen pro Jahr, weil sie wieder pietätslos sind oder scheiße sind oder teilweise auch Sachen falsch darstellen. Aber die sind halt schon nochmal was anderes als so Breitbart-News oder so, wo nur noch Verschwörungstheorien abgesondert werden oder so.
Das Ding ist, dass es gibt bei Zeitungen jemanden, der da halt drauf guckt und dann sagt, ob das richtig ist oder nicht. Und man kann sich auch darüber informieren mit einem einzigen Klick, ja, was hat denn die Bild schon wieder gemacht? Ah, okay, das war wieder nicht ganz richtig dargestellt. Und dann gibt es halt im Internet Leute, die sagen, ich vertraue der Zeitung nicht, ich lese halt im Internet. Da gibt es das halt nicht. Daran hat jeder Typ, jede Frau kann jeden Dreck da reinschreiben und hoffen, dass das jemand glaubt. Weil das so viel Angebot ist, das kann niemand jemals kontrollieren.
Genau, also deine Geschichte von gerade, die könntest du so jetzt in einem Blog schreiben und da würde Leute sagen, Mensch, ich habe da was gelesen bei Moritz Neumeier im Blog, das ist so ein Historiker, du würdest dich auch einfach Historiker nennen. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn, das gab es ja schon mal. Ja.
Es ist moritzhistorychannel.de, da kann man einfach drauf gucken und da gibt es für jede Gelegenheit, gibt es da einen historischen Fakt.
Ich habe richtig Angst davor, dass du irgendwann mal so einen Güno-Knopf-Channel hast und dann einfach nur noch so richtigen Bullshit erzählst. Ja.
So, und wir reden ja gerade davon, dass es Medien gibt, die offiziell noch kontrolliert werden. So. Und es gibt auch in den USA Medien, die jetzt sehr viele Jahre lang, meinem Gefühl nach, einfach nicht eingeschritten sind, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten Bullshit erzählt hat. Und ich habe das Gefühl, jetzt gerade ändert sich das. Jetzt, ja. Also gerade, ich glaube, letzte Stunde oder sowas hat Donald Trump eine Rede gehalten und sehr, sehr viele Fernsehsender haben diese Rede, die Übertragung unterbrochen, um zu sagen, okay, das ist ungewöhnlich, dass wir das machen müssen, aber der Präsident der Vereinigten Staaten, den ihr gerade seht, lügt. Wir haben hier Leute, wir haben Juristen hier sitzen, die euch nochmal erklären, warum das, was der Präsident, was unser Präsident gerade sagt, warum das nicht stimmt. Das ist faktisch nicht wahr. Und die rasten halt, Donald Trump und seine ganzen Leute rasten richtig aus. Steve Bannon hat anscheinend gefordert, dass man Wissenschaftler köpfen sollte als Exempel. So, der Sohn von Donald Trump meint, wenn das hier so weitergeht, dann fangen wir einen totalen Krieg an. Also das ist, ich bin schon echt froh, dass wir hier in Köln sitzen und nicht in Washington D.C., ey.
Ja, aber ich bin auch gleichzeitig wirklich erstaunt und dann doch irgendwie positiv überrascht, dass das dann doch auch Leute nicht mit sich machen lassen und sich auch viele Republikaner so äußern, dass sie sagen, aus welchen Gründen auch immer, ja, also es kann auch Opportunismus sein, aber ist mir dann erstmal egal, sagen, nee, das geht jetzt nicht. Also halt mal einen Beifall, also du kannst jetzt hier einfach nicht sagen, wenn jemand nicht für dich stimmt, dann ist diese Stimme illegal. Was ist los mit dir, Trump? Also das ist schon wirklich crazy und ich finde aber crazy, dass es da offenbar noch sowas gibt wie sowas wie Zivilgesellschaft und sowas wie Rechtsstaat.
Findest du krass, dass es das da noch gibt?
Ja. Also das hätte ich nicht gedacht. Also Trump ist mit so vielen Sachen davongekommen und es ist ja erst seit neuestem so, dass so Tweets dann auch markiert werden. Ja. Also er ist ja mal irgendwie aufgezählt, wie oft er schon lügt. Sind ja zigtausende Lügen tatsächlich. Es gab ja wohl irgendwann mal einen bedauernswerten Praktikanten, der das gezählt hat von der New York Times oder so oder Washington Post oder so. Und das ist ja einfach nur verrückt. Und er ist ja da immer mit durchgekommen. Und jetzt merken die Leute, ja okay, aber jetzt geht's einfach wirklich darum, dass jemand die Demokratie abschaffen möchte. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass viele sagen so, nee, jetzt ist mal Schluss.
Ja, ich glaube, es ist auch ein Gefühl von, okay, das war jetzt wirklich krass 4 Jahre, aber Leute, wir machen das nicht nochmal 4 Jahre mit. Also jetzt nicht nochmal. Wenn wir ihm das jetzt durchgehen lassen, dann lassen wir ihm auch die nächsten 4 Jahre durchgehen. Und wenn wir ihm das durchgehen lassen, dann schafft er wahrscheinlich ab, dass man überhaupt einen Präsidenten wählt, sondern ja, dann gibt es jemanden auf Lebenszeit. Stichwort
also,
Putin.
Ja, also was heißt ihm durchgehen lassen? Also er versucht wirklich gerade, also das kann man so dramatisch schon formulieren, er versucht gerade die Demokratie abzuschaffen. Und ich hätte nicht gedacht, dass dann doch noch Leute sagen, ja okay, also weil ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie so 4 Jahre lang ein Testfeld gewesen für Trump, wie weit folgen mir meine Leute? Und was fressen die noch alles von mir? Und man hat sich da irgendwie so eingegroovt, dass es irgendwann nur noch egal ist, okay, sag uns, was wir machen sollen, wir folgen dir auf jeden Fall blind. Die gibt es auch, aber nicht genug. Und ich glaube, Trump hat sich zumindest, was das angeht, ein bisschen verkalkuliert.
Ja, es ist einmal die Frage, okay, was kann ich mit meinen Leuten machen? Und was lässt mir die andere Seite einfach auch durchgehen über Jahre hinweg? Also es ist ja klar, kannst du dir sicher sein, ja, meine Leute stehen nicht hinter mir. Und so richtig was dagegen stellen, tut die andere Seite jetzt ja auch nicht. Also ich glaube, es gab bei vielen die Hoffnung von, ja ganz im Ernst, der will jetzt haushoch diese Wahl verlieren, dann sind wir ihn los. Und jetzt, je enger das wird oder wurde, desto mehr haben Leute sich gedacht, nee, weißt du was, nee, jetzt sage ich auch was. Also jetzt sage ich auch, das senden wir nicht mehr, vergiss es.
Ja, genau. Und ich hoffe, dass Biden es wird, damit wir dann darüber reden können, warum Biden? Seid ihr irre? Also seid ihr vollkommen wahnsinnig? Also da ist ein völliger Autokrat am Start, der das Mediengeschäft echt gut beherrscht. Und dann schickt man dann einen fast 80-Jährigen ins Rennen. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, er hat seine Rede gehalten und so. Und das Schlimme war nicht die Rede. Das Schlimme, es war alles okay, bla bla. So, ne? Biden halt, alles nett, alles versöhnlich. Finde ich alles okay, meinetwegen. Aber das Schlimme war, die Kameras liefen noch, als er dann ging vom Pult. Und der läuft einfach wie ein alter Mann. So, und weil er ein alter Mann ist. Also ja, sorry, das macht einfach keinen guten Eindruck. Und ich finde, so ab 70 oder so darf man dann auch mal sagen, vielleicht muss ich jetzt nicht mehr die Geschicke eines Staates in die Hand nehmen. Grundsätzlich finde ich es immer merkwürdig, wenn Leute so mega alt sind. Weil ich denke so, das heißt auch immer so, also tendenziell, Leute sind nicht mehr so offen für Neues, nicht mehr so flexibel, ne? Die können nicht mehr so gut rangieren. Also die sind wie ich mit dem Transporter, der da versucht einzuparken. Das wird nichts.
Ich glaube, ja, es gibt so einen Punkt, wo man sagen muss, okay, du bist jetzt in einem Alter, da darfst du kein staatliches Amt mehr ausführen, dafür musst du die Führerscheinprüfung nochmal machen. Weil selbst damit, also wir werden dir auch jetzt kein Auto mehr einfach so geben.
Oder man sagt, du musst mindestens 5 geile TikTok-Moves echt gut nachmachen. Weißt du, so, wenn du sagst so, okay, also es gibt hier diese 5 Tänze und wenn du die noch geil tanzen kannst, TikTok stimmt ab. Dann darfst du weiter Präsident bleiben. Das will ich sehen.
Ja, das wird die nächste Wahl eines Präsidenten einfach auf TikTok mit Daumen hoch und Daumen runter. Ich weiß nicht mal, ob es das auf TikTok gibt, weil selbst wir sind zu alt für TikTok.
Richtig, aber es wäre immer noch, also es wäre wirklich das bessere Wahlsystem immer noch im Vergleich zu den USA. Das ist jetzt schon klar geworden, glaube ich.
Ja, das stimmt. Du hast noch den Punkt aufgeschrieben, weil wir heute bei Luke Mockridge sind und der ja sehr, sehr viel über die 90er gesprochen hat in den letzten Jahren. Du wolltest mir irgendwas erzählen über Spielzeuge aus den 90ern.
Ja, kannst du dich noch an Spielzeuge aus den 90ern erinnern? Ich bin drauf gestoßen. Ja, genau, okay. Ich bin drauf gestoßen worden, weil ein Freund von mir hat ein Kind wohl. Wir hatten länger keinen Kontakt mehr, aber er hat jetzt offenbar ein Kind. So, und nein, Quatsch. Er hat ein Kind. So, ist ja auch egal warum. Aber und dann hat er mir erzählt, ganz lustig, ich bin jetzt gerade mit ihr.
Egal warum, ja, weil er halt mit einer Frau ein Kind gemacht hat.
Nee, eben nicht. Aber ist ja, also ist so eine Patchwork-Sache. Naja, die Frau hat ein Kind gemacht, aber nichts ist nicht von ihm. So, aber ich wollte jetzt nicht in den genauen familiären Verhältnissen. Auf jeden Fall, da ist ein Kind und jetzt das Kind sagt was. Das ist das Wichtige. Ja, mein Gott, immer, also wirklich immer so, wo kommt das Kind her? Gibt es da eine Vaterschaftsanerkennung? Moritz, das sind Detailfragen, genau. Fußnotendiskussion, die möchte ich heute überspringen. Das Kind ist da und das Kind, was mag das Kind? Schleim. Ja, so industriell hergestellten Schleim. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja so lustig, weil das hatten wir doch in den 90ern tatsächlich auch. Also wir haben doch, dann habe ich noch überlegt, wie hieß das? Gag. Kannst du dich noch daran erinnern?
An den Namen kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber ja, natürlich, es gab diesen Schleim. Da hat man sich einmal gekauft und das war irgendwie mega geil. Ja,
und Slime.
Ja, Slime, das war's. Ich hatte genau diese Packung, die du gerade zeigst. Ja, Slime. Und das war einfach nur Schleim. Der hat geklebt. Und dann hat er der Fussel aufgesogen und dann war der irgendwann so eklig, dass man ihn wegschmeißen musste, nach ungefähr 20 Minuten.
Ich würde dich jetzt gerne fragen wollen, was würdest du kaufen? Weil also, es gibt echt oftmals so viele Sachen, die jetzt wieder in sind, also nicht nur diesen Schleim, sondern auch, ja, wie sagt man denn dazu, Spiralen.
Ja, genau. Ich war im Spielzeugladen, weil wir ein Geburtstagsgeschenk kaufen sollten für ein befreundetes Kind und meine Tochter rannte da rein, weil sie wollte ja auch unbedingt was haben und hatte sich diese Treppenspirale rausgesucht, diese Regenbogenfarben. Ja, genau.
Die hatte ich auch.
Ja, wo man denkt, ja, wir hatten die, gibt's die immer noch und anscheinend finden die Kinder die immer noch geil.
Ist ja auch mega geil. Also du stellst dieses Spiralding, stellst du hin und dann lässt du das die Treppe runter. Das ist wie so ein Wurm, der die Treppe runterläuft. Ich hoffe, ihr wisst alles, was ich meine.
Jetzt gab es folgende Situation. Mein erster Gedanke war, ja stimmt, meine Mutter hat sich immer, wir haben das einmal bekommen und dann wollte ich das nochmal haben und dann hat sie sich geweigert, mir das zu kaufen. Das ist so hängen geblieben, dass ich da stand und dachte, ich bin ein guter Vater, ich kaufe ihr das. Und dann hat sie das Ding mit nach Hause genommen und dann hat sie das dreimal diese Treppe runtergemacht und dann war das verwickelt. Und dann meinte sie, es geht nicht mehr und ich dachte, ja, ich entwickle dir das schnell. Und das hat 1,5 Stunden gedauert und dann habe ich gedacht, nein, wenn das Ding kaputt ist, das wird sie nie wieder bekommen. Und erst jetzt kann ich nachvollziehen, dass meine Mutter sich dachte, nee, ich werde jetzt nicht nochmal so ein Ding kaufen und dann den ganzen Tag versuchen, diese verfickten Spiralen wieder in eine richtige Reihenfolge zu bringen.
Und das Teil. Okay, ja, das ist angekommen, Moritz, dann gibt es wohl für mich auch keine Spirale. wenn du mir das...
Gerne, du kannst gerne eine Spirale dir einsetzen lassen aus Kupfer, damit du dich nicht weiterentwickelst oder weiter fortpflanzt. Aber was du nicht bekommst, ist eine verfickte Regenbogen-Treppenspirale.
Moritz, ich habe wirklich das Gefühl, mittlerweile verschiebt sich bei dir die Realität. Also Männer, also wir haben da jetzt mal drüber gesprochen neulich, aber Männer können keine Kinder bekommen. Und Männer können sich auch keine Spirale einsetzen.
Ja, ich sage nur, das ist Sexismus und das ist nicht mein Deutschland.
Ich würde dich jetzt gerne fragen, aber was würdest du deinen Kindern kaufen? Für mich bist du ja so ein bisschen so ein Bio-Hippie-Papa. Aber kein dogmatischer. Das würde es auch immer mal sagen, ach komm, dann gibt's jetzt mal eine Cola aufs Haus.
Ja, das beschreibt es ganz gut. Also das ist, oder? Ziemlich genau, dass ich denke, ja, ich habe schon so eine Ideologie und ich würde die auch weitergeben, aber Willi, du hast voll Bock auf das. Ja, fuck it, ja, dann kauf halt das so.
Ja, genau. Und das würde ich mal fragen, ob da zum Beispiel Zaubertrolle bei dir mit reinfallen. Kannst du dich noch daran erinnern? Braune, genau, diese braunen Kinder und dann hatten die immer so hochstehende, bunte Haare. Mit so, und sie ganz große so Kindchen, wie heißt das, Kindchenschema im Gesicht, ganz große Augen.
Ja, aber auch so, also ganz große Augen und die sahen aber so alt aus. Die haben so trotzdem so ein faltiges Gesicht gehabt. Meine Schwester hatte 2 Stück und ich fand die gar nicht so geil, weil ich habe nicht verstanden, was man damit macht, weil die sind ja da, die sind einfach niedlich und dann hat man die und das war's. Gab's als Schlüsselanhänger ganz viel und sowas. Mhm, genau. Ja, ehrlich gesagt, würde ich meinen Kindern nicht kaufen.
Würde ich deinen Kindern auch nicht kaufen?
Warum nicht?
Nee, ich finde es einfach völlig degeneriert. Ja, ich finde es ganz...
Es hat keinen Grund, es bringt gar nichts. Du weißt, die Kinder wollen das haben, die kaufen das. Schon am Abend des Kaufens, an dem gleichen Tag, ist das für immer uninteressant.
Ja, das ist einfach Verschwendung. Ja, ich finde auch Zaubertrolle irgendwie abstoßend. Ich finde diese ganze, ich weiß nicht warum, aber es ist einfach nur ein Gefühl tatsächlich, aber ich finde die irgendwie daneben.
Ich finde, wenn man sich ein Bild davon anguckt, dann sehen die einfach aus wie ganz doll gealterte kleine Kinder.
Stimmt, genau. Und deswegen finde ich das komisch. Das ist einfach wie ein Horrorfilm.
Ja, du hast das Welpen, dieses Kindchenschema bei einer alten Person. Das ist irgendwie pervers.
Was ist eigentlich mit Tamagotchi? Würdest du ein Tamagotchi? Also ich weiß nicht, heute wird das wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger sein. Hoffe ich doch.
Ja, gibt's das noch? Weil ich hatte eins, ja.
Ich hatte das nicht, ich durfte das nicht. Also ich denke mir auch so, die ganzen Sachen, wir haben, glaube ich, eine ähnliche Kindheit, was das angeht, durften wir alle nicht haben eigentlich. Deswegen erstaunt mich, dass du sowas haben darfst.
Ich hatte das ungefähr 4 Jahre, nachdem alle anderen das hatten, weil da durfte ich es nicht haben. Dann hatte ich Taschengeld und dann habe ich mir diesen Traum wahrgemacht. Aber das ist wie, wenn du mit 20 anfängst, Harry Potter zu lesen, das ist zu spät. Du merkst halt irgendwie, ich war dann, glaube ich, 14, hatte einen Tamagotchi als Einziger und habe gemerkt, nee, das ist irgendwie nicht so geil, wie ich dachte. Das ist nicht mehr der Spirit. Das ist nicht so gut, das Ding im Leben zu halten.
Aber die Frage ist ja, würdest du deinen Kindern sowas Ähnliches dann kaufen?
Keine Technik. Das ist meine Regel. Es gibt nichts mit Bildschirmen, es gibt keine Technik, weil das ist die Vorstufe zu einem Handy. Und Handy ist der fucking Feind. Ich kaufe meinen Kindern kein Handy, bevor sie alt genug dafür sind.
Also da weißt du nämlich selber noch nicht so genau, was das für ein Alter ist dann, oder?
Ich würde sagen 16. Also es gibt keine sozialen Medien bis 16. Aber ich glaube, man wird dann mit 14 schwach, weil dann haben alle eins und bla bla bla.
Ja. Weißt du, so mit Autoquartett? Mal so ein Panzerquartett für deinen Sohn?
Fand ich ja immer ziemlich geil. Würde ich auch, glaube ich, müsste ja nicht Panzer sein unbedingt, aber so ein gutes, gepflegtes, also ich glaube, was ich meinen Kindern geben würde, wäre so eine Art, weiß nicht, menschliches Quartett vielleicht. Dass man gar nicht so auf Panzer eingeht, sondern eher, ich bin ja nah am Menschen, dass man so ein menschliches Quartett irgendwo bestellen könnte.
Oh Gott, wie...
Zum Beispiel www.moritzneumeier.de.
Also unfassbar. Wirklich, kann man das bei dir bestellen?
Nee, das gibt's nur bei uns beiden auf Tour.
Genau, wir haben ein Quartett gemacht, das heißt das menschliche Quartett. Das sollte jetzt aber nicht der Anspruch sein, dass ihr so richtig schamlos Werbung macht.
Doch, das sollte der Anspruch sein. Wir haben Corona und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann kauft unser Merchandise.
Geil, nur so mit so einer Stimme, die, dann wäre ich schön, wenn ihr das kauft. Danke.
Seit ich weiß, wie viele HörerInnen wir haben, habe ich zum ersten Mal gedacht, ja, aber da kann man doch Kapital rausschlagen, sag mal. Wenn die alle ein T-Shirt kaufen, ne, brauche ich mir ein Haus von.
Aber das muss man ja auch mal sagen, Moritz. Das ist ja wirklich, und wir hatten beide das gleiche Gefühl. Also, es war so, wir hatten jetzt ein Feedback-Gespräch mit Fritz. Und es war so, das ist vor 3-4 Wochen anberaumt worden. Und es war, nachdem wir eine Folge geschickt haben. Und wir sind immer, also vielleicht stellt ihr euch das vor, wir sind geile, glattgebügelte Medienprofis. Aber so wirkt ja oft dieser Podcast. Aber so ist es gar nicht. Man mag es kaum meinen, aber wir kommen ja wirklich oft ohne Konzept hier hin, labern einfach drauf los und manchmal ist es auch ein bisschen daneben. Und dann haben wir das also geschickt und direkt danach eigentlich kam so, es wäre mal gut, wenn wir ein Feedback-Gespräch machen.
Da ist auch der Content-Chef dabei und die Redakteurin und eigentlich alle, die damit zu tun haben. Und dann können wir ja mal, uns einfach mal austauschen, wie das mit der Zukunft weitergeht.
Genau. Und wir haben so gedacht, Moritz und ich waren beide so, haben nicht miteinander kommuniziert. Ja. Und ich glaube, wir haben von jeweils anderen angenommen, dass wir denken, nö, das ist doch cool. Jetzt haben wir uns mal darüber ausgetauscht und wir hatten beide Schiss, wir hatten beide das Gefühl von Elternsprechtag und wir waren beide schon so innerlich gewappnet zu sagen, so, ja, nee, Leute, das läuft nicht. Und ich hatte schon wirklich, ich hatte schon mir Sätze zu sagen, ja, dann, wir müssen auch nicht bei Fritz sein, dann gehen wir woanders hin. Wirklich, ich hatte schon das Gefühl, so, wir werden entlassen. So, dann waren wir da. Ja, wirklich, wir beide, so die Klassenstörer, kommen zum Elternsprechtag. Das ist es ja eigentlich.
Wir waren ganz verhalten in diesem Zoom-Meeting, richtig, muss man mal sagen.
Wir waren richtig klein mit Hut, muss man sagen. Also Moritz sogar noch kleiner als sonst mit Hut. Und dann, wir haben eine Präsentation vorbereitet. Und da habe ich schon gedacht, das ist aber auch ein ungewöhnlicher Weg, jemanden zu feuern.
Ja, da habe ich auch gedacht, wie schäbig, dass ihr uns mit einer PowerPoint rauswerft. Was ist los bei euch, ihr Assis, ey? Habt ihr euch eh schon Spaß gemacht?
Ja. Und dann haben wir das erste Mal in Bezug auf diesen Podcast ein wirklich positives Feedback bekommen. Und es war wirklich so, ja, Jungs, und wir wollen nochmal sagen, wir finden es echt klasse, wir stehen dahinter, macht weiter so.
Ja, ich habe mich auch gedacht, what? Wir haben zum ersten Mal eine Zahl an die Hand bekommen, wie viele uns überhaupt hören da draußen.
Ja. Und die sind ganz gut, muss man sagen.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe das mal durchgerechnet für mich, sie sind 8-mal so gut, wie ich dachte. Also ich dachte, wir sind so, ja, so 2.000-3.000 haben wir doch bestimmt.
Ich habe auch sofort gedacht, so, wenn ich jetzt zu Riots aufrufen würde, ja, so Trump-mäßig. Wer wird mir da folgen? Also wenn ich sagen würde, Freunde, nehmt, was ihr findet. In einer Woche treffen wir uns auf dem Alexanderplatz und da will ich euch alle sehen. Weil ich habe was rausgefunden, das glaubt ihr nicht. Weißt du, wenn ich da so Telegram-Gruppen-mäßig mal so ein bisschen agiere, wer wird mir da folgen? Und ich habe das Gefühl, das wäre zumindest so, dass man so 1-2 Autos wird man angezündet kriegen.
Ja, das Problem ist, dass wir haben ja sogar sehr spezifische Zahlen. Also wir haben ja kluge Menschen, die uns zuhören. Und das ist das Problem, glaube ich. Also du müsstest dann eher so Leute, weißt du, so Bautzen, aber so, oder so sächsische Schweiz, wo du sagen kannst, so, jetzt zeigen wir dir da oben, und die folgen dir. Ich glaube, unsere HörerInnen würden denken, das ist eine lustige Aktion von dem Rainer. Aber da arbeite ich. Da mache ich ein Praktikum und habe ein Projekt noch am Laufen. Hier.
Ich glaube, unsere HörerInnen sind so Leute auch, die gehen dann in den Telegram-Channel und sagen, dann fehlt mir die ironische Ebene. Ja. Kann ich jetzt nicht drüber lachen. Früher war der besser, Leute. Denken die sich, schreiben das aber nicht, weil sie Stil haben.
Ja, ich glaube auch. Also wir haben rausgefunden, wir haben erstaunlich viele kluge und nette HörerInnen und eine erstaunlich gute Redaktion und Chefs bei Fritz, die sagen, nee, machen wir doch einfach, mach dir toll, mach mal weiter. Ist uns eigentlich egal eigentlich.
Ja, finden wir toll, deswegen werden wir auch bald noch so eine Live-Sendung machen, glaube ich. Ja. Das kann man jetzt schon mal verraten und ja, also das wird, glaube ich, ziemlich geil.
Es ist eine Corona-Live-Sendung, ne? Es wird genauso wenig Publikum geben wie jetzt, aber man wird das mitfilmen. So.
Genau. Und wir sind ja gerade auf der Suche nach einem ganz geilen Raum, haben da was im Auge und das wird, glaube ich, ganz cool. Ich würde gerne noch zwei Spielzeuge durchgehen. Ja, weil wir sind jetzt, es waren relativ viele Jungspielzeuge, klassischerweise, sage ich jetzt mal. Polly Pocket. Wie sieht's denn da aus, Moritz?
Ich habe dann auch irgendwann gehört, dass das ein typisches Mädchenspielzeug sein soll. Meine Schwester hat es auch bekommen. Ich war mega eifersüchtig und habe mir dann auch eins schenken lassen. Und ich fand's mega geil.
Wirklich? Du hast dann mit Polly Pocket gespielt?
Ja, ich habe erst geschenkt bekommen das Pendant. Das gab dann auch so ein, das ist so ein Aufklappteil. Und das,
genau, beschreib mal, was das ist erstmal.
Ja, das sieht aus wie so eine, es ist so eine Erwachsenen-Handteller-große Schatulle. Die machst du auf und dann ist da drin ein Zimmer oder eine Welt oder ein Schlösschen. Mhm. Für Mädchen damals und für Jungs gab es dann so Aliens und Weltraum. Fand ich mega kacke. Ich wollte lieber Polly Pocket. Habe ich auch besorgt bekommen. Und das war, ich fand's geil. Also es war irgendwie, es war länger geil, als ich dachte. Weil es war einfach schön und du hattest so ein kleines Ding, mit dem du spielen konntest. Ich fand's cool.
Gibt's noch dieses Jojo? Das hatten wir ja früher auch alle.
Das Jojo, das unten bleibt, ne? Mhm. Mein Sohn hat letztens so ein Jojo geschenkt bekommen, so ein Holzteil. Fand's richtig kacke. Dann habe ich gedacht, ja, weil du nicht weißt, was ein geiles Jojo ist. Hab sofort nachgeguckt. Ja, gibt's immer noch. Es gibt immer noch diese Jojos mit so einem Kugellager, die unten bleiben. Habe ich zwei bestellt. Sind aber wegen Corona, können die gerade nicht geliefert werden.
Geil. Aber siehst du, die sind nämlich geil. Und da ist nämlich der alte Holznazi, der in dir steckt, der Holzbionazi, sagt sich dann nämlich, ja, okay, aber die sind ja wirklich nicht so geil. Die sind ja wirklich nicht so geil wie die Jojos mit Kugellager.
Ja, es gibt tatsächlich sogar Holzjojos mit Kugellager, aber das war mir ein bisschen teuer. Also es ist wirklich teuer. Das ist nicht okay.
Also ich sehe hier wirklich, wenn ich hier so durchscrolle, wir müssen das jetzt nicht alles durchexerzieren, aber ich sehe wirklich, was ich damals so vermisst habe. Ich sehe zum Beispiel einen Gameboy, ja, den durfte ich nie haben.
Wir kommen aus der gleichen.
Ah, und dann hier so eine. Kein Gameboy. Nee, oder so eine coole Murmelbahn oder so, oder mit so Autos, so Hot Wheels oder so.
Ja, auch aus Holz.
War ja. Scheiße. Mhm, genau. Oder genau, Diddlemäuse, da bin ich dann wieder eingestiegen. Ich habe Diddlemaus Briefpapier gesammelt. Ich weiß nicht, warum. Das haben eigentlich alles Mädchen gemacht, oder? Das ist eher so eine Mädchensache gewesen. Das
war bei uns total übergreifend. Weil zum Beispiel, wir hatten dann den Jungen, dem gehörte der Kiosk den Eltern und der hat immer den geilen Scheiß gehabt. Und mein Vater war beruflich in Italien und hat da die Blöcke mitgebracht, die es bei uns noch gar nicht gab.
Ja? Sorry, dass ich euch nochmal störe. Ah ja, okay. Ja. Gibst du uns noch 5 Minuten?
Ja.
Ja? Ist das okay? Dankeschön. Okay. Nein, aber um das noch kurz aufzuklären, ich mache mit bei so einer Aktion, die heißt Alarmstufe Rot und wir wollen da irgendwie noch mal ein bisschen Awareness schaffen dafür, dass es gerade Kunst und Kultur, dass sie gerade ziemlich am Arsch sind. Also durch Corona halt. Was glaubst du denn so, was kann man Leuten sagen, so was sollten sie machen, um uns zu unterstützen, beziehungsweise KünstlerInnen da draußen, denen es nochmal bedeutend schlechter geht? Also jetzt mal ohne Scheiß, also es ist wirklich eine offene Frage. Ich kann das nämlich jetzt auch gar nicht so sagen.
Ich finde, was fehlt ist, also wir haben schon mal über das Thema Hand for Hand gesprochen, das ist die Organisation, die du sehr unterstützt. Deswegen.
Ja, es gibt auch noch andere, es gibt auch noch UNICEF oder die AWO, die kann man auch unterstützen. Hatte zwar nichts damit zu tun, aber es gibt andere Bündnisse, die KünstlerInnen unterstützen oder andere Bündnisse, die Leute in dieser Krisensituation unterstützen, die auch darunter leiden.
Genau, um das allgemein zu sagen, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, okay, wir möchten diese Menschen unterstützen, dann geht einmal ins Internet und sucht euch einmal eine Organisation raus. Es gibt viele Organisationen, bei denen sich Leute, die bedürftig sind, weil sie jetzt, weiß ich nicht, KabelträgerInnen, LichttechnikerInnen, TontechnikerInnen, was auch immer mit der Kultur zu tun haben, die gerade nicht bezahlt werden und keine KünstlerInnen sind, die das im Internet machen können. Und dafür, die können sich da melden und dann gibt es einen Topf und wenn der einigermaßen voll ist, wird da ausgeschüttet und es wird Menschen die scheiß Miete bezahlt und das Essen für die Kinder. Also das ist dieses... Ja, die leiden dann. Ja, die leiden halt wirklich darunter. So. Und einige Menschen kriegen Hartz IV. Für viele Selbstständige ist es schwer, Hartz IV zu bekommen, weil als selbstständige Person musst du deine Steuern zurücklegen. Das geht als Vermögen. Wenn du einen verscheiß Sachbearbeiter hast, sagt er, ja, musst du erstmal das Geld aufheben. Dann sagst du, ja, aber das muss ich ja haben für die Steuer. Ja, das ist nicht unser Problem. Also, man kann Menschen unterstützen in verschiedenen Töpfen. Und was fehlt, glaube ich, ist ein Topf, der sich wirklich durchsetzt, sodass alle sofort wissen, okay, das ist der große Topf. Da kann jeder Geld reinpacken, der Geld über hat. Und von dem bezahlen wir die Menschen, die dadurch durch Corona und diesen Auftrittsstopp jetzt wirklich, wirklich gefickt sind.
Ja, Till Brönner hat das ja irgendwie ganz cool gesagt und gesagt, ja. Es bräuchte eigentlich sowas wie eine Gewerkschaft. Weil genau, das ist das große Problem. Das große Problem ist, Künstlerinnen und Künstler sprechen nie mit einer Stimme. Da gibt es nicht so ein Gremium, eine Organisation, die das mal vereint sagt, die dann auch so einen Topf zum Beispiel machen könnte, so einen Spendentopf. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, aber ich glaube, so in die Richtung muss es gehen, weil ne, wir haben ja nicht alle den gleichen Arbeitgeber oder wie willst du, also gibt es, genau, ist eine klassische Gewerkschaft hat ja auch immer die Möglichkeit zu streiken, ja, das gibt es ja bei KünstlerInnen auch nur sehr eingeschränkt, würde ich sagen. Ja,
das kommt drauf an, wie viele KünstlerInnen mitmachen. Ja. Wenn die großen deutschen Fernsehnasen sagen, ja, ich bin da auch drin, nee, wir streiken das, es gibt heute keine Scheiß-Heute-Show. Dann merken das Leute auch. Stell dir vor, es gibt wirklich nur 10 Minuten lang kein Radio, kein Instagram den ganzen Tag über, kein Fernsehen. Leute würden merken, dass das wirklich fehlen würde. Und ich glaube, Till Brönner sollte der Vorsitzende werden, weil der Mann ist Jazzmusiker. Und ich glaube, Jazzmusiker und Musikerinnen sind die einzigen Menschen, die alle KünstlerInnen, egal was sie machen, ernst nehmen können. Wenn man denkt, ja, ich mache so mein Ding, ich mag keine Pantomime, Zauber sind scheiße, aber alle werden sagen, Jazzmusiker, das sind verlässliche Leute. Hier und da mal ein Whisky, aber morgen schön mit den Kindern spielen. Ja, das ist mein Mann.
Ja. Ich glaube, wenn es bei uns nochmal aber hapert, ne, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir in so einer Gewerkschaft, in so einer Spaßgewerkschaft, ja, Spaß, Spiel und feine Künste, nenne ich mir jetzt mal die Gewerkschaft, ja, dass wir da so Ehrenvorsitzende sind zum Beispiel. Das wäre nochmal so ein zweiter Karriereweg für uns. Dass wir so mit 60, 70 immer nur noch so Feste und so Hüftburgen und so, weißt du, mit so Hüftburgen einweihen.
Ich sehe dich 10 Jahre im Fernsehen und dann sehe ich dich im Aufsichtsrat der Deutschen Spaßgewerkschaft.
Genau. Das wäre doch geil. So, ich bin im Aufsichtsrat. Und ich bin dann immer so ein Typ, so und man weiß immer so, die Spaßgewerkschaft so immer ganz komische karierte Anzüge an und so. Man muss auch immer so mit so einer Blume, ja, weißt du, mit so einer Spritzblume.
Draufdrückst so mit, nee, da streiken wir. Miep, miep.
Genau. Und wie geil, also stell dir bitte so eine Spaßgewerkschaft vor, ja, so Leute, die jonglieren und so Leute, die Einrad fahren, einer macht einen nach, der Einrad fährt, Till Brönner steht da mit seiner Trompete, wie geil ist das?
Ja, und ich glaube, dann wird man uns ernst nehmen als Auftretende.
Finde ich schön, Moritz. Das war die In der Woche Ausgabe und Moritz, du wolltest mir jetzt aber noch was mit.
Ich mache das jetzt zu Ende.
Ach ja, geil, okay. Aber mach nichts Fieses. Also es geht darum, dass ich jetzt ein Hobby habe, nämlich Kochen, und Moritz würde mir jetzt gerne noch ein paar Aufgaben geben.
Genau, wir haben gesagt, Till muss jetzt bis zur nächsten Ausgabe Talk ohne Gast eine Sache kochen und ihr da drauf dürft abstimmen.
Ich höre das nicht, ne?
Doch, kannst du auch nicht hören, aber du musst los. Du wurdest gerade, soll es abgeholt werden. Und ihr da draußen dürft entscheiden, was Till kochen muss. Ich gebe dafür 3 Auswahlmöglichkeiten. Entweder muss er ganz klassisch Tafelspitz kochen oder Sushi selber machen oder ein richtig geiles Shakshuka. Das sind die 3 Wahlmöglichkeiten. Ihr könnt bei mir auf der Instagram-Seite, könnt mir schreiben. Ich werde auch nochmal eine Abstimmung starten. Da gehen nur 2, ne? Ja, pass auf, bei Instagram gehen nur 2. Ihr könnt auswählen, ab morgen werde ich das starten, 24 Stunden lang könnt ihr abstimmen, soll er Tafelspitz machen oder Sushi. Und das war's für heute. Till ist schon lange mehr da, der Mann ist schwer beschäftigt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wir hören uns wieder am Wochenende. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, tschüss, tschüss.
Fritz ist eine Produktion des RBB.